Ich glaube, es ist Teil davon, weil dadurch, dass ich feministisch bin und diese Werte habe, kann ich nur diese Musik machen und alles andere wäre ja gelogen. Ich schaue schon, vor allem vor Father's Tears, sage ich immer, dass Männer mehr weinen sollten, weil das ist sehr vereinfacht. Aber ich glaube, dann würden schon einige Sachen nicht passieren, wenn die ein bisschen mehr sich mit sich selber auseinandersetzen würden. Ich will jetzt nicht pauschalisieren, gewisse Männer. Und dann merke ich schon, dass da irgendwie manchmal so ein bisschen was tut. Vor allem im älteren Publikum. Yeah. Manche Ehepaare, da haut dann so die Frau in Mann irgendwie aus dem Rücken oder so. Okay. Oder manche Männer sagen so, wow. Und das mag ich irgendwie da so irgendwelche Reaktionen hervorzurufen. Org. Also es ist schon irgendwie ein bisschen unglaublich. Aber weil irgendwie die Idee davon, dass jetzt an wirklich Leute so kennen und für einen voten und also man nicht nur so klar irgendwo dabei steht, das ist schon cool und eben so recht ungewohnt.
Weil das ist ja schon was Besonderes, weil es halt die Fans auch voten für dich. Oder jetzt nicht in der Jury nur oder so,
genau,
vielleicht.
Das
oder?
Stimmt.
Sondern wirklich die Fans.
Es fühlt sich ja echt an dadurch irgendwie.
Ja. Hast du das Gefühl, dass deine Fanbasis, die du jetzt anscheinend ja schon hast, sich da über die letzten Jahre so aufgebaut hat erst?
Ja. Dadurch, dass ich sehr viel live gespielt habe, glaube ich, ist das irgendwie zusammengekommen. Also ich stelle mir das sehr organisch vor irgendwie.
Und hast du so ein Gefühl eigentlich von den Menschen, die deine Musik hören, die da vielleicht auch voten, die da anrufen?
Jein, also schon ein bisschen, weil oft kriege ich es ja mit und ich habe das Gefühl, dass sie sehr nette Leute sind. Ich bin dann immer oft überrascht und denke, ja, so, das sind, oder ich komme oft mit Leuten in Kontakt, die sind einfach lieb, die schreiben mir irgendwie gehaltvolle Sachen, die nehmen die Musik auf und verarbeiten es in irgendwas Gescheites weiter, was mir wahnsinnig viel Freude bereitet. Und irgendwie, also wird auch andere geben, die ich vielleicht nicht kenne, aber so generell bin ich immer sehr beeindruckt von den Leuten, die ich dann kennenlernen darf.
Hat sich das jetzt auch für die Arbeit am neuen Album ein bisschen auch verändert, wenn du da zuerst vielleicht die ersten Songs, die du so veröffentlicht hast, wahrscheinlich noch wenig Gefühl gehabt, was das für Menschen sind, die das dann auch hören? Also hast du das jetzt auch ein bisschen mehr schon im Hinterkopf?
Ja, ich denke eigentlich nie darüber nach, wer das jetzt hört. Ich freue mich, wenn ich mit den Leuten in Kontakt komme, bei Konzerten zum Beispiel, wenn ich dann über sie erfahre oder wenn ich Nachrichten kriege, aber ich denke jetzt bei Musik machen nicht drüber nach, wer das jetzt hören könnte.
Klammerst du das irgendwie bewusst aus? Also würde das gar nicht funktionieren, dass du da so eine Person dir irgendwie vorstellst? Oder?
Es ist mir einfach wurscht.
Okay.
Also weil ich mach halt die Musik, wie es kommt und wie ich es halt gern mache.
Ja.
Und ich muss jetzt nicht drüber nachdenken, ob jetzt das der Person gefällt oder wie das die aufnehmen könnten. Das interessiert mich einfach nicht so.
Aber im Umkehrschluss ist es dann schön quasi, wenn es dann Leute berührt,
genau,
oder wenn die was damit anfangen können. Wie kommen dann überhaupt Songs zu dir? Also woher nimmst du die Inspiration für neue Lieder?
Aus dem Leben einfach. Also ich bezeichne mich immer gerne als immer schreibend.
Weil wirklich?
Ich immer schreibe.
Okay.
Das Schreiben, das ist meine Lebensform irgendwie. Und ganz verschieden, also viel, wie man merkt, viel aus der Natur, vor allem am Land, oder viel aus so Sachen und Tiere, die ich beobachte, aber halt in Wien vor allem auch von Leuten. Ich schaue sehr gerne Leute zu.
Okay.
Und dann sehe ich da, oder manchmal da sitze ich in der Straßenbahn und dann schaue ich so raus und dann versuche ich irgendwelche Metaphern zu finden, aus Dingen, die angeordnet sind zum Beispiel. Also ganz verschieden, wie es mich belangt.
Ja, dieser Naturalismus, wenn man das vielleicht so nennen kann, der schwingt schon sehr durch deine Songs, oder? Also das ist schon ein wichtiges Thema für dich.
Ja, irgendwie immer schon. Ich weiß nicht, irgendwie, da kommt einfach oft viel von der Natur, weil es so eine Gewalt ist halt.
Weil das fängt ja auch das erste Lied quasi auch so an, oder? Du bist, glaube ich, in Wien und versuchst irgendwie nachzudenken oder versuchst zur Ruhe zu kommen. Mhm. Und eigentlich ist nur dieser unglaubliche Lärm von der Stadt halt, der dich einfach nicht zur Ruhe bringt. Oder
ich habe echt ein Lärmproblem. Na wirklich. Ich finde es also schrecklich in Wien. Ich habe eigentlich sehr oft, muss ich Ohrstöpsel drin haben, weil es ist einfach nie leise. Also ich bin ja zu Hause, ist immer laut von den Nachbarn. Und ich glaube, vielleicht ist es, weil ich es nicht gewohnt bin, weil ich halt am Land aufgewachsen bin. Mhm. Aber das ist schon zach. In Wien finde ich.
Das heißt, du flüchtest dich dann auch bewusst in deinen Texten in so eine Parallelwelt, die ruhig ist, die auf eine Art in Ordnung ist.
Ja, oder in eine richtig laute Welt, wo ich aber laut bin.
Ja.
Also das mag ich dann auch eben, dass man so durch ein Instrument die Möglichkeit hat, dass man selber richtig laut ist und richtig Lärm macht. Und
ja.
Das ist dann wie so eine Frust irgendwie.
Das ist das so Aufbegehren gegen den anderen Lärm.
Genau, ja.
Ist ja lustig, weil wir uns jetzt da im Café Weidinger treffen, wo es jetzt ja auch nicht wahnsinnig ruhig ist,
nein,
oder?
Nein, doch, ich finde auch im Vergleich zu anderen Cafés schon.
Okay, das stimmt. Ist ja auch sehr groß. Sehr ja, groß. Richtig. Aber sitzt du dann auch gerne an solchen Orten und beobachtest Menschen und...
Schon. Und aber ich tue gar nicht so aktiv beobachten, sondern so nebenbei oft. In der U-Bahn zum Beispiel oder einfach so auf meinen Wegen. Dann sehe ich irgendwas.
Weil du jetzt früher gemeint hast, auch das kommt so zu dir und Schreiben ist so deine Aufgabe, die du dir selber gibst, um Dinge zu verarbeiten, um dein Leben vielleicht auch zu verarbeiten. Das heißt, es ist zuerst einmal der Text da, also schreibst du grundsätzlich mal die Texte?
Nicht immer. Also es kommt echt aufs Lied drauf an. Manchmal schon und dann singe ich einfach und die Melodie kommt so dazu, aber oft auch umgekehrt und manchmal findet es auch so, ist das zuerst separat und findet zusammen. Also die Lieder sind ja sehr unterschiedlich und so ist auch einfach die Entstehung sehr individuell dann.
Du meinst unterschiedlich, das gibt ja sehr laute Nummern, sage ich jetzt, vordergründig laute, also eher auf wie das Eröffnungsstück, das startet ja gleich mit so einem vollen Schwung auch ins Album und dann gibt es ja diese zurückgelehnteren, ruhigeren Nummern. Ist das so bewusst oder spiegeln die auch so die Stimmung dann wieder, die du beim Schreiben vielleicht gehabt hast?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt, wie sich das Gefühl einfach dann in Musikform zeigt. Und das ist halt, ich habe da vorher auch schon drüber geredet, eben, dass das anscheinend die Musikbranche ein bisschen überfordert, dass man so nicht nur verschiedene Facetten hat, sondern halt wirklich folkige, ruhige Nummern, die dahin plätschern und halt fette Nummern, die reinkrochen. Und dass beides von einer Künstlerin kommt, das ist manche ein bisschen zu anscheinend so. Oder Kinder sind irgendwie nicht in einen Text verarbeiten. Aber vielleicht lernen sie das durch mich.
Ja, das ist, ich glaube, man will sich halt irgendwie oft ein bisschen leicht machen und das dann einordnen oder kategorisieren oder mit irgendwas vergleichen, was es schon irgendwie mal gegeben hat, oder? Und dann.
Wahrscheinlich.
Du hast früher gesagt, du bist am Land aufgewachsen, wo es ruhiger ist und mehr Natur. Und dass wahrscheinlich diese Naturverbundenheit auch von dort kommt. Du kommst ja aus dem Salzkammergut. Kannst du dich so erinnern, was so deine ersten Berührungen generell mit Musik war oder was das war?
Bei uns war Musik im Haus immer schon da.
Okay.
Also ich war immer umgeben von Musik, deswegen, ich glaube, die erste Berührung hat es nicht gegeben, sondern das war einfach präsent immer. Yeah. Aber ich habe als Kind sehr gern am Klavier von meiner Schwester Melodien erfunden, weil es ist als Kind halt sehr leicht, wo man einfach nur draufdrücken muss. So.
Yeah.
Und das habe ich sehr gern gemacht. Und das war, glaube ich, mein erstes, ich kann bis jetzt nicht Klavier spielen, aber mein erstes so Instrument, wo ich irgendwie selbst Dinge drauf gemacht habe.
Aber so in der Familie war, also jeder hat so auch Instrumente gespielt oder es wurde einfach viel Musik gehört oder sich damit beschäftigt?
Beides. Aber eben, es ist immer viel Wert drauf gelegt worden, dass man halt Musik, gute Musik hört. Und meine Geschwister haben Instrumente gelernt, die sind ja viel öder wie ich, deswegen war ich da auch. Habe ich das immer mitbekommen, wann geübt worden ist zum Beispiel. Und meine Eltern auch, also wir waren, das Instrument waren immer zu Hause. So.
Was war das für eine Art Musik, die da gespielt wurde?
Also die gehört wurde?
Ja, beides.
Also ich glaube halt so typische Musikschulmusik, okay, vor allem. Und was gehört wurde, mein Bruder hat immer sehr gerne als Kind die Oberkrainer gehört.
Okay.
Mein Papa ist Jazzer und Bruckner-Fan, also Jazz-Klassik.
Ja. Yeah.
Meine Mama, ich glaube, ihr Liebling ist so die Norah Jones.
Okay.
Meine Schwester hat einen ähnlichen Geschmack wie ich eigentlich. Also vor allem so Indie-Rock-Folk. Genau, also bunte Mischung.
Was waren so die ersten Künstlerinnen oder Künstler, die du so bewusst wahrgenommen hast oder die angehört hast?
Das ist eindeutig von meinem Bruder gekommen, der ist 9 Jahre älter wie ich. Und yeah, der hat mich echt musikalisch gebildet. Vor allem so Rock'n'Roll, so 60s.
Okay.
Eben Chuck Berry und Little Richard habe ich sehr, okay, gern gemacht, obwohl die sehr problematisch sind, habe ich dann später erfahren. Und der Georg Tanzer. Das, okay, ist mein Schatz, der Tanzer.
Lustig.
Ja. Also ich glaube, die weiblichen Artists habe ich mir dann leider erst selber lernen müssen, aber als Kind waren die präsent.
Aber bist du so, also von den älteren Geschwistern, hast du da auch so, ich sage jetzt mal, 80er, 90er Rockmusik irgendwie mitkriegt? Weil das schwingt ja schon teilweise auch so gefühlt in deinen Songs mit.
Das habe ich eher dann im Jugendalter selbst entdeckt. Okay. Also Nirvana, Radiohead und so, das ist irgendwie dann zu mir gekommen. Aber mein Bruder war eher so auf die 60s irgendwie.
Okay.
Ja.
Lustig, dass das dann so.
Ja.
Das heißt, okay, du hast mit Klavier quasi ein bisschen begonnen oder zumindest herumgeklimpert, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber hast du da schon irgendwie so gedacht, okay, das könnte ein eigenes Lied sein und dazu gesungen? Oder war das eher nur...
Ich habe erst mit 15 zum Singen angefangen.
Okay.
Genau, sehr spät eigentlich. Ich habe einfach Melodien herum... Also ich habe gemerkt, wenn man immer nur die weißen Tasten benutzt und immer eine Taste Abstand lässt zwischen die Tasten, dann klingt es immer gut. Das ist ja, ich weiß, ich kann keine Musiktheorie, aber dadurch habe ich einfach so ein Gefühl dafür bekommen und halt immer so erfunden dann immer.
Und das, okay, da liegen aber dann schon einige Jahre dazwischen, also zwischen diesen ersten Klavierversuchen und dann wirklich singen. Wie bist du dann quasi im Teenageralter zum Singen gekommen?
Also dazwischen war nur, dass ich mit 7 Akkordeon gelernt habe,
regulär, stimmt,
in der Musikschule. Zuerst dieses klassische Rechtstasten, Linksknöpfe.
Yeah.
Dann mit 10 habe ich umgelernt auf russisches Knopfakkordeon, wo, okay, überall Knöpfe sind.
Was ist da der Unterschied?
Also klanglich, es klingt, finde ich, ein bisschen voller. Und
yeah,
ich finde, es hat einen sehr französischen Klang, komischerweise.
Okay.
Oder vielleicht, wie es ich halt spiele. Und es ist in Knopfform angeordnet, yeah, und dadurch kann man irgendwie schneller spielen drauf, genau.
Okay.
Und dann habe ich das gespielt und dann...
Also in der Volksschule quasi?
Genau, mit 7.
Warum Akkordeon?
Ja, mein Papa und mein Bruder haben das auch schon gelernt gehabt. Okay. Und ich war so, okay, keine Ahnung, ich war da so ein Zwergerl und habe mir gedacht, ich suche mir jetzt das unpraktischste und größte Instrument einfach aus mal.
Wahrscheinlich so als Kind verschwindet man hinter so einem Instrument, oder?
Ja, ich habe mein Akkordeon, das ich mit 10 bekommen habe, habe ich immer nur.
Okay.
Weil ich bin nicht so viel gewachsen, seit ich 10 bin. Und das wiegt 9 Kilo.
Okay, das ohne, ist
nicht... Also hat nur das Instrument.
Ja, ja.
Und ich habe, wie ich das die ersten Male gespielt habe, immer so Pausen machen müssen unterm Spielen, weil es viel zu schwer war halt für diesen kleinen Körper.
Ja, ja.
Und jetzt im Koffer ist es, glaube ich, so ein Viertel von meinem Körpergewicht. Das ist halt echt zach zum Tragen, muss ich sagen. Ich meide Wege mit dem Akkordeon. Ja. Und zum Singen und Gitarre spielen, weiß ich nicht, wieso ich angefangen habe. Irgendwie, ich glaube, ich wollte irgendwie cool sein und Gitarre spielen können.
War das dann doch ein bisschen das Auflehnen gegen das Akkordeon, oder?
Nein, weil ich war echt, mir hat das voll viel Spaß gemacht, Akkordeon spielen.
Yeah.
Ich war da, obwohl es immer uncool war irgendwie.
Yeah.
Das war mal vor allem Mädchen, es ist auch pur mal Instrument irgendwie. Aber ich glaube, also in meinem Freundeskreis haben viele Leute Gitarre gespielt und ich wollte das irgendwie dann auch können.
Okay.
Und dann habe ich das angefangen.
Aber hast du damals schon gedacht, okay, das könnte auch irgendwas sein, was ich später mal wirklich weiter verfolge, oder war das so immer so nebenbei?
Naja, so viel, wie man das halt während der Schule verfolgen kann.
Auf der Bühne stehen und
ja, das habe ich nicht gewusst am Anfang. Aber es hat mir schon ich habe schon gemerkt, dass es mich irgendwie anzieht, das nicht nur für mich zu machen.
Mhm.
So, ich habe, mir war es einerseits am Anfang so peinlich, das herzuzeigen. Wie ich mein erstes Lied geschrieben habe, habe ich zu meiner Mama gesagt, ich habe was geschrieben, mach dir das an, aber ich möchte, dass du dabei mixt.
Okay.
Sie hat den Mixer für den Kuchen einschalten müssen, während ich, weil sie hat gerade irgendwas bochen, während ich das gesungen habe. Es war mal, ich wollte es ja sagen, aber ich wollte nicht, dass man es hört irgendwie.
Okay.
Und zum Glück hat sie das dann gewandelt und dann bin ich.
Aber das war dann mit Gitarre schon.
Genau, mit Gitarre.
Okay.
Ja.
Kannst du dir das jetzt im Nachhinein erklären, warum das so war?
Naja, man muss seine Stimme auch erst finden.
Ah, ja.
Und die war nicht von Anfang an da, ist ja klar. Und ja, es war irgendwie halt auch so intim, plötzlich da diesen Song mit so einem Text und so, der ja irgendwie entsprungen ist, herzuzeigen. Und das hat gedauert, bis ich da irgendwie drüber gestanden bin.
Das ist bei deinen Songs ja schon auffällig. Auf deiner Seite gibt es diesen naturalistischen Einschlag oder dieses fast ins mit Fabelwesen und Ideen, mit denen du spielst und so eine Art vielleicht Realitätsflucht sogar irgendwie betreibst. Und auf der anderen Seite sind es ja schon sehr intime Songs, die du machst. Das hat sich ja dann fast ins Gegenteil gekehrt, oder? Dass du auch bewusst mit solchen Songs nach draußen gehst.
Ja. Also ich weiß halt gar nicht, wie man einen nicht intimen Song schreibt eigentlich, weil dann müsste man ja über wen anderen schreiben eigentlich.
Ja.
Oder über etwas, was er nicht betrifft. Aber das mag ich. Ich finde, das ist eine gewisse, es hat was irgendwie, sich auf die Bühne zu stellen und da seine Geheimnisse zu singen. Und alle tanzen mit, irgendwie.
Weil das Publikum immer so nicht ganz genau weiß, also erzählt sie davon, jetzt in dem Fall du, erzählt sie davon sich selber oder erzählt sie über jemanden,
weil
das bleibt ja oft im Verschwommenen.
Ich meine, man kann sich viele Sachen auch denken.
Klar.
Aber man spricht es ja nicht aus. So.
Und bist du damals mit dem Akkordeon schon auf Bühnen gestanden oder gab es da schon so Auftritte?
Ja, so Vorspielabende.
Okay.
Und
vor den ganzen Eltern und, und Verwandten.
Genau, oder in irgendeinem Stadl oder so. Und da habe ich aber auch schon gemerkt, dass, also ich war eben ein sehr, sehr schüchternes Kind, dass dieses auf der Bühne stehen voll meins ist. Ich bin auf der Bühne dann richtig aufgeblüht immer, wie jetzt auch.
Das war irgendwie, das hat so einen Schalter umgelegt, oder?
Ja, ich glaube, es ist so ein Gefühl auch von kontrollierten im Mittelpunkt stehen.
Mhm.
Also ich hasse es, unkontrolliert im Mittelpunkt zu stehen. Ich wäre manchmal echt, vor allem wenn ich einfach so herumgehe, wäre gerne ein Geist oft. Unsichtbar. Mir sind wirklich keine Leute sehen im Alltag, mag ich nicht. Aber auf der Bühne mag ich es gern.
Die dich jetzt erkennen schon?
Nein, irgendwelche Leute.
Okay.
Ich mag auch so einkaufen gehen und so Lebensmittel. Brauche ich wirklich nicht.
Das heißt, du gehst lieber auf die Bühne und spielst vor hunderten Menschen, als ins Geschäft zu gehen.
Ich verstehe es nicht, wieso, aber es ist irgendwie da.
Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, mir geht's manchmal so, dass man das Gefühl hat, an gewissen Tagen, als würde man von jedem angestarrt werden auf der Straße. Kennst du das?
Das kenne ich, aber mich starrt wirklich niemand starrt mich an.
Oft hat man nur so das Gefühl.
Ja.
Als hätte man irgendwie ich weiß nicht, der Clownsnase auf, oder?
Ja, da manchmal fühlt man sich so ungut nahe zu Leuten. Man denkt sich so, bitte, geh weg, so.
Das heißt, du bist eigentlich nicht so der typische Stadtmensch.
Nein.
Aber du wohnst jetzt in Wien, oder?
Ich wohne in Wien schon lange, ja. Also schon seit 2021.
Okay, das ist doch schon 4 Jahre.
Mhm. Nein, nicht ganz. Drei Jahre, glaube ich.
Aber war das dann auch wegen der Musik, dass du...
Eigentlich wegen am Studium.
Ah, okay.
Aber dann, natürlich gibt es in Wien ein bisschen mehr Möglichkeiten, wie im Tiefensalzkammergut, wo man halt, wo man dann mal alles abgespielt hat irgendwie.
Hast du, wenn du jetzt studierst, also lässt sich das aktuell noch miteinander vereinbaren? Ich habe bei dir auf Instagram, glaube ich, gesehen, wo du irgendwie geschrieben hast, irgendwie irgendeine Arbeit muss fertig werden für die Uni.
Ist noch nicht fertig.
Ist noch immer nicht fertig. Okay. Und jetzt irgendwie steht das Album an und Tour steht an.
Mein Studium ist jetzt bald fertig und ich muss, ich schaue, dass ich das jetzt abgib, diese Bachelorarbeit in den nächsten Tagen.
Ah, das ist die Bachelorarbeit,
ja.
Okay.
Und ich habe wirklich in den letzten Jahren dieses Studium gemacht und es ist ja gut gegangen, aber es ist schon schwierig, das unterzubringen. Ich habe es ein bisschen dahingeschasselt auch. Aber irgendwie, ja, manchmal denkt man sich, das muss man jetzt umbiegen.
Aber das auch, weil du dir gedacht hast, das ist Zeit, die mir fehlt, um Texte zu schreiben, um kreativ zu sein, oder?
Nein, wirklich nicht. Also eher einfach, das meiste an Musik machen ist ja auch irgendwie vor dem Laptop sitzen und Zeit zu organisieren, weil ich habe ja kein Management. Das heißt, ich mache das alles selbst. Und früher habe ich auch das Booking selbst gemacht. Mhm. Und auch keine Presse gehabt und nichts. Also, dass ich jetzt große Chance Leute habe, die das für mich erledigen, das ist nicht, das war lang nicht so. Ja.
Jetzt sind wir irgendwie da bei den ersten Gehversuchen, glaube ich, noch immer stehen geblieben oder mit 15, mit dem Singen. Du bist dann ja relativ schnell danach, oder? Mit 16 wurdest du dann plötzlich auf FM4 gespielt. Genau. Mhm. Und da war quasi so eine Open Mic irgendwie Möglichkeit, oder? Und stimmt diese Geschichte, dass deine Mama dich dann quasi dorthin gebracht hat oder so? Oder ja, dich da ins Studio gebracht
Mama
hat?
Mama und ich haben bei meinem Bruder geschlafen, der hat schon in Wien gewohnt.
Okay.
Und wir sind dann da am Königlberg raufgegurkt. Ja. Erstmal in den falschen Bus haben wir uns gesetzt. Dann haben wir irgendeinen Dachsler angerufen, der hat uns auch nicht verstanden. Jetzt waren schon viel Sport, weil es war ja live alles. Und dann hat uns irgendwie keiner abgeholt, sondern wir sind dann einfach so ins ORF-Zentrum rein und sind dann vor so einer Feuertür gestanden, so einer Notfalltür.
Ja.
Wir haben einfach nicht rein gekannt und dann habe ich meine ganzen E-Mails durchgeschaut, ob ich irgendwo eine Telefonnummer von wem habe. Und dann hat uns wer geholt. Und wir waren so, oh mein Gott, wie gut, eigentlich. Und die Person hat so abgeholt. Ach so, okay, passt, ich hole euch ab, bin gleich da. Und genau, da war das mal eine große Erleichterung, dass wir es nur rechtzeitig geschafft haben dann.
Wie war das so, dann plötzlich so im Radio gespielt zu werden und das auch noch live?
Lustig. Das war lustig irgendwie, weil ich ja damals noch gar nicht live, noch gar nicht öffentlich Musik gemacht habe. Und ja, irgendwie schön, wenn sich so viele Leute so freuen irgendwie für einen und dann irgendwie so aufgeregt sind. Oh, die ist da jetzt. Und nein, das war schön.
Jetzt ist ja das neue Album, weil du vorher gesagt hast auch, dass da die Bühne auch so, ich weiß nicht, so eine Art Safe Space vielleicht für dich ist oder so, wo du dich einfach wohlfühlst und wo nichts passieren kann, weil es so ein geschützter Rahmen ist. So Eskalation vielleicht im geschützten Rahmen.
Ja, oder Exorzismus, sage ich auch.
Exorzismus?
Recht gern.
Okay. Also richtig austreiben von bösen Geistern.
Oder? Von allen Geistern, die es gibt.
Auch von Guten und Bösen.
Ja, die geht halt alles treiben, was wollen.
War das jetzt beim Album, weil das klingt ja dann doch oft sehr, bei irgendeinem Song hört man dich, glaube ich, sogar so schreien oder so. Mhm. Und dann, ich weiß nicht genau, welcher Song es war.
Ich glaube, dreimal im Album schreie ich so richtig.
Okay.
Hast war du das Outro gehört?
Ja, sicher.
Ja, das da ist
Instrumental.
Richtig. Genau.
Ja. War das auch irgendwie so der Wunsch, diesen Live-Charakter auf das Album zu bringen? Also, dass so auch so was Rohes zu haben, was Unkontrolliertes?
Ja, weil ich sonst ja live aufgeschmissen bin, wenn ich es dort vortragen möchte.
Ja.
Und im Album ist alles von Menschen eingespielt. Also es gibt keinen Computer-Track. Und das gefällt mir gut, das mag ich gern. Und ich mag allgemein ich bin sehr hartlich bei so Produktionen. Mir ist sehr schnell irgendwas zu überproduziert und das hat dann verliert für mich irgendwie an mein Interesse ist dann irgendwie ein bisschen eingeschränkt. Deswegen mag ich das irgendwie gern, wenn man auch so gespürt, dass die wirklich Leute gemacht haben.
Mhm. Das heißt, es muss, also obwohl du vielleicht doch irgendwie perfektionistisch dann bist, darf die Produktion aber nicht zu perfekt klingen.
Der kann es ja gar nicht, weil ich ja selber produziere und ich kann es ja gar nicht gescheit. Also ich möchte da überhaupt nicht mit irgendeinem Schleifer oder so dann zusammenarbeiten, dass alles perfekt und verwertbar klingt.
Mhm. Das heißt, es soll auch nicht für alle Geschmäcker irgendwie passen. Also es muss sich schon so seinen eigenen Weg bahnen.
Kann es ja auch gar nicht.
Ja.
Also nichts gefällt alle.
Jetzt hast du früher schon gesagt, dass ich ja das Album Sheepman, das ist ja auch so eine interessante Figur, die sieht man ja auf dem Cover. Wie kam es zu dieser mystischen Gestalt oder was steckt da dahinter? Ich konnte den Text nicht ganz entschlüsseln.
Ja, das freut mich.
Ich habe es versucht, aber...
Das ist eine interessante Geschichte. Ich wohne ja mit meiner Geigerin zusammen.
Ja.
Und ich habe irgendwie, ich wollte mir, glaube ich, Secondhand irgendein Buch kaufen und habe so online geschaut. Und da ist mir der Tanz mit dem Schafsmann vom Hurakami, keine Ahnung, wie der heißt, ich habe es vergessen, ist mir untergekommen. Und das war ein Buch, wo so eine Mischung aus Mann und Schafsbock oben war am Cover. Mhm. Also wie ein Schafsbock mit dem Kopf halt, mit dem Härndl. Und dann hat er so einen Anzug angehabt. Das ist halt ein Fabelwesen, dass das sich der ausgedacht hat. Ich habe es wirklich nicht gelesen. Und irgendwie habe ich mich voll gefiercht von dem. Mhm. Also ich habe mir irgendwie gedacht, boah, wie gruselig, so ein riesiger, wenn man sich denn so vorstellt, so 2,10 Meter oder so. Und wenn der in so einem Raum steht und dann so, oh. Und dann habe ich den irgendwie meiner Geigerin, der Paulina, habe ich dann gesagt und habe ihr erzählt, dass ich den irgendwie gruselig finde. Und dann haben wir uns so richtig reingesteigert, wie gruselig der ist. Und es war dann schon finster. Und da haben wir irgendwie dann so zum Reden angefangen, was der, wenn so finster wird. Und dann reden wir, hast du schon mal das vorgestellt? Und steht da vor, bla, 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 bla. Und dann haben wir uns so eingesteigert, dass sie dann ihre Matratze in mein Zimmer da hat. Und wir haben dann in einem Zimmer geschlafen, weil irgendwie wir in so einem Dings drinnen waren. Und das ist der Sheepman. Und irgendwie steht der Sheepman am Cover, schüttle ich ja die Hand vom Sheepman, vom weinenden Sheepman. Und die steht für mich auch so ein bisschen für das, vor dem man so Angst hat oder das einem so gruselt und irgendwie auch so bewegt, dass ihm das irrsinnig viel bringt. Mhm. Das merke ich bei mir oft, dass ich so Angst habe eigentlich vor Sachen, die mich auch so inspirieren.
Mhm. Das heißt so auch bewusst der Angst ins Auge schauen, oder wie sagt man?
Ja, so. Oder irgendwie anzuerkennen, wieso fiert die mich so vor dem? Wieso löst es so viel mehr aus, obwohl es nur ein Fabelwesen ist, aber das mag ich irgendwie.
Warum überhaupt diese Fabelwesen in deinen Songs?
Die gibt's wirklich. Die fliegen herum. Der Woodpecker zum Beispiel, der besucht mich öfters, der klopft dann an meine Balkontür.
Das ist schön, wenn du die so, also da kann man sich ja auch so schön rein verlieren, oder, in diese... Mhm. Geschichten.
Da muss man gar nicht, man muss einfach nur mit ihnen interagieren.
Jetzt hast du deine Geigerin, die in deiner Band spielt, Paulina heißt sie, oder? Schon erwähnt. Und dann gibt es ja noch zwei Musiker, die am Album mitwirken. Ist das dann auf der einen Seite doch irgendwie so ein erweitertes Solo-Projekt, Sodel von dir, oder ist es ein Solo-Projekt mit Band, oder seid ihr doch irgendwie... Mehr als ein Solo-Projekt.
Ich sage immer, ich bin eine Solo-Künstlerin mit Band, weil ich wirklich mich live überhaupt nicht ohne Band vorstellen kann. Und diese Menschen, die bewegen in meiner Musik so viel. Und gleichzeitig schreibe ich die Lieder ja alleine. Und auch mein Schlagzeuger weiß oft nicht, um was in einem Lied geht, weil einem die Texte wurscht sind zum Beispiel, was voll oder wurscht, er achtet halt nicht drauf. Und manchmal ist er dann erst so, wenn ich in einem Interview drüber rede, so, ach so, das geht's da leicht. Also, keine Ahnung. Es ist schon, also, ich mache alles ich, aber sie sind so ein großer Teil auch von der Musik, in dem sie einfach mitspielen.
Sind das dann auch so Vertrauenspersonen, wo du dir, wenn du vielleicht einmal bei irgendwas nicht sicher bist, dann nachfragst oder so?
Ja.
Also das gibt's schon?
Auf jeden Fall. Also wir sind auch sehr eng befreundet und können uns aufeinander verlassen. Also muss man auch, wenn man in einer Band, hat man ja immer so ein bisschen Extremsituationen, dass man abliefern muss oder dass man ohne mir sind und irgendwo hin müssen oder irgendwer keinen guten Tag hat oder so, und da muss man irgendwie zusammenhelfen einfach.
Mhm. Jetzt ist ja von deiner ersten EP, das ist jetzt das erste reguläre Album quasi, oder? Auf der EP Flowers on the Moon, die ist 2020, glaube ich, erschienen. Ich glaube, die vier Songs sind, glaube ich, oder vier oder fünf Songs. Und die klingen ja doch noch irgendwie ruhiger und reduzierter und vielleicht auch ein bisschen folkiger noch. Also, was man schon noch bei den neuen Songs auch teilweise raushört. Aber da hat sich schon irgendwie was verändert. Also diese krachenden Gitarren, die es jetzt gibt, die hört man dann nur nicht so raus, oder?
Ja, das ist ein Live-EP. Das ist auch ein bisschen der Unterschied. Dass man natürlich, wenn man etwas nicht live aufnimmt, dann sehr viel fetter
macht. Vor Publikum live?
Live.
Okay, so.
Genau. Und ja, das war halt meine erste Produktion oder mein erstes Ding. Und da war ich einfach froh, dass es funktioniert und habe mir auch nicht so viel Gedanken wegen dem Sound gemacht.
Mhm.
Also das lernt man dann auch, dass man sich denkt, ah, vielleicht mache ich eine fünfte Gitarre dazu und nicht nur eine. Aber ja, das stimmt, das ist natürlich reduzierter.
Das hast du viel früher gemeint bei unserem Gespräch, dass du halt so viel von deinen Geschwistern mitgekriegt hast, vom Bruder und von den Eltern und so, auch Bands und Künstlerinnen und Künstler, aber dass du vor allem so auch weibliche Künstlerinnen dann erst später selber entdecken hast müssen oder dürfen, wie auch immer. Was waren das so für Künstlerinnen, die das dich so gecatcht haben?
Also um nur bei den so 60s zu bleiben, die Janis Joplin.
Okay.
Die ist ja auf meiner Jacke oben. Die mag ich.
Ein Aufnäher?
Ja.
Ah, cool.
Die mag ich sehr, sehr gerne einfach. Und die hat mich in meiner Jugend einfach sehr beeindruckt. Und die Edith Piaf.
Okay.
Irgendwie auch.
Ja.
Also ganz andere Generation, aber trotzdem. Und meine Königin ist die Alice Bibelou.
Ja.
Genau. Und generell, ich mag diese Frauen mit harten Gitarren. Vor allem so, die meisten sind wahrscheinlich aus Amerika oder so, würde ich mal sagen. Oder auch Boy Genius zum Beispiel.
Ah, okay.
Hayley Hendrix. Kann ich nie aussprechen.
Ah ja, die ist auch toll.
Genau, stimmt. Gell. Wobei die voll ruhigen Folk macht.
Ja, stimmt. Stimmt, das ist eigentlich sehr ruhig.
Ja, aber sehr tief.
Ja.
Das geht sehr in die Tiefe. Das gefällt mir einfach.
Aber so Boy Genius, an das musste ich auch irgendwie denken.
Ja.
So, ja, Phoebe Bridgers. Und
genau, Body, ja, die Carlos.
Also das sind schon so Künstlerinnen, wo du dich auch so irgendwie verortest selber vielleicht.
Ich hoffe. So, also ich höre sie sehr gern, ich bin sehr beeindruckt von den Songs, aber ich störe auch viele Unterschiede fest.
Nee.
Zum Beispiel mit der Alice Fibilou, ihre neuen Songs, die sind so anders wie meine, weil sie auch oft so ein bisschen elektronischer sind, aber trotzdem finde ich irrsinnig viel drinnen. Ich finde, man muss nicht immer was Ähnliches machen, damit man sie davon inspirieren lässt.
Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, es gibt, glaube ich, einen Song bei dir, der einen deutschen Titel hat.
Ah, ja.
Eine Farbe, schlafendes Kind.
Ja.
Aber da ist kein Text. Also es ist nur eine instrumentale
Doch,
Nummer,
es
oder?
Ist ja, am Anfang ist ein Text.
Wirklich?
Mhm.
Nur so gesprochen? Oder? Das habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Ich habe mir gedacht, da gibt es gar keinen Text.
Vielleicht gibt man es als Sprechgesang.
Okay.
Der Text ist auf Englisch. Und da merkt man bei dieser EP, die habe ich, dass ich da echt auf alle es geschissen habe. Einfach weil da, also es ist auch Instrumentalnummer dabei. Dieses Have You Seen a Lake in Vienna? Und eben diese eine Farbe schlafendes Kind, wo am Anfang Text ist und dann eigentlich so herumimprovisiert.
Okay, okay, das ist mir jetzt, ich habe mir nämlich gedacht, lustig, weil das ist so der einzige deutschsprachige Titel und sonst singst du eigentlich auch nicht auf Deutsch, oder?
Ja, nein.
Gar nicht. Warum eigentlich?
Ich habe tatsächlich auch Lieder auf Deutsch geschrieben.
Ja. Yeah.
Aber das braucht das auch. Das ist sehr direkt.
Aber das ist noch nicht veröffentlicht.
Nein. Das ist ja nur gar nichts. Aber vielleicht kommt das mal. Ich weiß nicht, ich schreibe gern einfach auf Englisch. Hat keinen besonderen Grund. Obwohl ich auf Deutsch der Sprache sehr viel mächtiger bin, muss ich sagen. Aber singen irgendwie Englisch immer.
Du fühlst dich anscheinend so wohl auch im Englischen, dass du auf der Bühne stehen kannst und Texte schreiben kannst und das.
Ja.
Ist das vielleicht auch angenehm, wenn du dich als Künstlerin da quasi mit einer anderen Sprache, die nicht jetzt so deine Erstsprache ist, also dass man sich da vielleicht auch ein bisschen hinter dieser Sprache verstecken kann?
Es ist extrem angenehm, muss ich sagen. Weil es irgendwie so ein bisschen eine Schutzwand ist vor dem, was man eigentlich sagt. Und es ist auch angenehm, weil wirklich Leute es oft dann einfach nicht verstehen. Vor allem, wenn ich ein bisschen nuschelig singe. Und dadurch ist es so, ja, weiß einfach nicht jeder, um was geht. Das mag ich manchmal ganz gern.
Geht's ja in deinen Texten auch um, also nicht nur um Fabelwesen, die das Fürchten lehren, sondern auch um andere wichtige Themen. Es geht um strukturelle Gewalt gegen Flinterpersonen zum Beispiel. Es gibt schon so ein Aufbegehren auch gegen diese Stereotypen-Zuschreibungen, Gender-Zuschreibungen. Es geht um Empowerment. Es ist auch feministische Musik, wenn ich so sagen darf. Ist das schon auch von dir so das Ziel, deine Bühne, die du jetzt hast und quasi auch die Leute, die du erreichst, irgendwie mit diesen Themen auch zu konfrontieren oder anzusprechen?
Ich glaube, es ist Teil davon, weil dadurch, dass ich feministisch bin und diese Werte habe, kann ich nur diese Musik machen.
Mhm.
Und alles andere wäre ja gelogen. Aber ich schaue schon, vor allem vor Vaters Tears, sage ich immer, dass Männer mehr weinen sollten, weil das ist sehr vereinfacht. Aber ich glaube, dann würden schon einige Sachen nicht passieren, wenn die ein bisschen mehr sich mit sich selber auseinandersetzen würden. Mich jetzt nicht pauschalisieren, gewisse Männer. Und dann merke ich schon, dass sie da irgendwie manchmal so ein bisschen was tut. Vor allem im älteren Publikum.
Yeah.
Manche Ehepaare, da haut dann so die Frau in Mauer irgendwie aus dem Rücken oder so.
Okay.
Oder manche Männer so, wow. Und das mag ich irgendwie da so, irgendwelche Reaktionen hervorzurufen.
Geht dann so ein Raunen durchs Publikum manchmal?
Ja,
oder?
Ist ganz unterschiedlich, yeah, wirklich. Manchmal passiert da nichts. Manchmal hören sie Leute gar nicht. Aber schon, also vor allem, ich glaube, wir leben in so einer sensiblen Zeit, dass man alles nutzen soll, was irgendwie geht. Wobei ich da gar nicht sagen möchte, dass ich irgendwas bewirke, weil, keine Ahnung, da gibt's Leute, die sich viel besser für was einsetzen als ich.
Aber auf der einen Seite kannst du diese Bühne halt nützen, oder? Also die hören Menschen zu.
Ja.
Das ist vielleicht auch, könnte da der Gedanke dahinter sein, oder?
Ja, das stimmt.
Wäre das gar nicht anders möglich, quasi jetzt, oder?
Wie nicht anders möglich?
Nein, quasi auch in Zeiten wie diesen, wo so viel Polarisierung herrscht, wo sehr viele Krisen herrschen, wo auch die Gesellschaft irgendwie sich teilweise so auseinander zerklaubt, dass du diese Bühne halt nutzt auch quasi, die dir gegeben ist.
Ich glaube, man ist ein bisschen dazu verpflichtet, aber ich würde mir auch sehr blöd fühlen, die Bühne nicht zu nutzen, wobei eben mir dann auch wieder denke, es wäre wichtig, dass für andere Leute, die noch viel, viel mehr in so Aktivismus gehen, wie zum Beispiel die letzte Generation oder so, die im Häfen sitzen jetzt, dass die halt auch diese Bühne hätten. Und man kann irgendwie, man steht halt selber drauf oben und muss dann halt auch Musik machen und irgendwie das schupfen. Aber ja, finde ich wichtig. So, ist mal wichtig.
Wenn du so wie bei Mary the Anarchist, was ja so ein tolles Lied ist, Danke. Da geht es ja, glaube ich, auch um die weibliche Lust, oder wenn ich es richtig gelesen habe, und wie das noch immer so quasi als irgendwas ist, was gesellschaftlich gern versteckt wird oder über das nicht so gern gesprochen werden soll.
Mhm.
Das ist wirklich eine super Nummer, die so
Dankeschön.
jedes Mal irgendwie mich so catcht. Setzt du dich dann bewusst zusammen, wenn dir das Thema vielleicht irgendwie wichtig ist, dass du dich dann bewusst hinsetzt und versuchst, deinen Text dazu zu schreiben? Oder woher nimmst du das? Oder wie war es zum Beispiel bei dem Song?
Ich schreibe nie was bewusst. Oder ich denke mir nie nicht über das Thema schreiben. Sondern ich habe irgendeinen Impuls und es entsteht halt. Mhm. Oder es entsteht halt nicht. Also ich würde auch manchmal gerne über irgendwelche Themen schreiben, aber ich mache es nicht. Das muss von sich aus passieren. Und bei Mary, ich glaube, da hat man vor allem so diese Baseline-artige der Anfang gefallen. Und damit habe ich herumexperimentiert und dann ist eben die Mary als Figur dazugekommen, weil wir da in einem besetzten Haus gespielt haben und ich so überlegt habe, wer ist da wohl so? Und das ist so, hat so zusammengefunden und auch eigentlich die Bridge hat gar nichts mit allem anderen zum Tor, aber das weiß ja keiner, außer jetzt. Und also es kommt so zusammen, aber eben mein Zugang zu den Songs ist mir so heilig, dass ich die nie etwas versuchen würde, was nicht von sich aus kommt. So.
Ja, das heißt, es wird nicht erzwungen irgendwie und okay, das also wie so ein Menüplan, ich schreibe einen Text zu dem Thema und
Also auch musikalisch nicht. Ich denke mir auch nicht, das muss mehr fetzen oder so, sondern wenn sie sich reifen fühlt, dann ist die Karte genauso, wie er ist. Die Leute, die was damit anfangen sollten, die hören es eh. Mhm. Alle anderen denken sich, okay, Fahrt.
Weil du gemeint hast, die Songs kommen so zu dir, sei es jetzt zuerst der Text oder zuerst die Musik, bist du und du am Anfang unseres Gesprächs aus gemeint hast, du gehst dann auch einfach gerne in der Stadt herum oder sitzt in der U-Bahn oder in der Straßenbahn. Singst du das dann vielleicht irgendwie in dein Handy oder wie merkst du oder schreibst du dir das auf oder wie gehst du da vor?
Ich schreibe irrsinnig viel in mein Handy, wobei das immer so ein Krampf ist, weil ich mag digital schreiben gar nicht. Mhm. Aber ich habe nicht immer so ein Notizbuch mit. Und das tippe ich dann ganz oft in mein Handy. Und manchmal, wenn mir wirklich so eine Melodie einfällt, dann singe ich es in mein Handy. Und das ist mir immer voll peinlich. Dann tue ich immer so ganz leise singen und dann gehen und schicke mir selbst so eine Sprachnachricht. Meistens mache ich so leise und nuschelig, dass ich dann eh gar nicht mehr her.
Das ist dann wahrscheinlich der Grund, warum du dich manchmal so beobachtet fühlst.
Das ist mir wirklich unangenehm, aber manchmal muss es sein einfach. Ja.
Und das ist wirklich bei dir so ein Prozess, dass du ständig, also Songs können, du bist immer am Schreiben im Prinzip. Ob das dann ein Song wird oder nicht, das ist sei dahingestellt.
Aber ja, also schreiben, ich meine damit gar nicht, dass ich immer Songs schreibe, sondern ich schreibe einfach irrsinnig gern. Ja. Ein Tagebuch und ich merke, dass es mir, wenn ich schreibe, geht es mir einfach gut und in dem verarbeite ich Sachen und kann mich irgendwie selber kontextualisieren, wer ich bin und wo ich bin. Und deswegen ist das Schreiben für mich nicht so eine Praktik, eine Aufgabe, sondern es ist irgendwie Teil von meinem Leben einfach.
Und das ist auch so eine Lebensaufarbeitung im Prinzip. Also quasi dieses, du hast im Schreiben von Songs das gefunden, wie du deinen Alltag auch irgendwie bewältigst oder
ja.
Krisen bewältigst oder ja, schöne Momente vielleicht genau. Irgendwie durchspielst.
Alles noch einmal. Irgendwie. Also ich mag diese Idee, dass man erstens was erschafft, was vorher nicht da war und sich dann aber so anfühlt, als wäre es schon immer da gewesen und man irgendwie irgendeiner Situation dann in der Form so einen fetten Song verwandelt. Mhm. Also das mag ich, das ist irgendwie wie so Zauberei ein bisschen manchmal.
Dass quasi sowas aus dem Nichts entsteht dann auch.
Ja, oder halt aus etwas irgendwie entsteht.
Aus etwas entsteht und dann auch gemeinsam mit der Band wahrscheinlich. Mhm.
Ja, und dann kommt jeder dazu und macht das und macht das, macht das und dann so.
Hast du da jetzt, wenn du zurückdenkst, mit 16 und diesem ersten Gig quasi oder diesem ersten Spielen im Live-Radio bis jetzt quasi das erste richtige Album erscheint, war das damals schon so eine, also jetzt so in der Rückschau so eine Idee, das irgendwie zu machen, also dass das so eine Karriere irgendwie zu starten, oder ist es dir irgendwie passiert?
Ist eher passiert. Wobei ich ja schon früh gemerkt habe, dass mir das echt taugt. Aber dass ich habe mir jetzt nie gedacht, ich werde das jetzt oder das und das und das passiert jetzt. Aber ich glaube, ich habe schon gehofft, irgendwie, dass die richtigen Sachen zusammen ihre Fäden ziehen. weil es irgendwie ein riesiges Privileg ist, dass einem Leute zuhören auch. Und irgendwie, dass Leute auch schreiben, hey, ich höre den Song so gern, weil der mir da und da hilft oder so. Das ist schon cool.
Es sind die Menschen aus deinem Umfeld, sind die dann eher verwundert, wenn sie sich denken, du warst immer eher ruhig oder halt jetzt vielleicht nicht so aufbrausend, außer auf der Bühne. Mhm. Und jetzt irgendwie, okay, oder sagen die auch eher, das war eigentlich klar, dass du irgendwann da landest und auf großen Bühnen stehst und vor Publikum spielst.
Also die Menschen in meinem Umfeld kennen mich ja, deswegen ist für die dann nicht so überraschend. Aber ja. Ich merke schon oft, ich kriege es sehr oft gesagt, dass man nicht glaubt, dass ich diese Art von Musik mache, weil ich halt klar und jung bin. So. Aber das mag ich dann, also ich tue lieber Leute dann positiv überraschen. Mhm. Und ich werde lieber dann unterschätzt, als dass ich überschätzt werde und dann Leute sagen, weil ich habe gedacht, du machst viel coolere Musik und bist viel ärger oder so. Also das höre ich dann eh gerne eigentlich.
Hast du jetzt vielleicht noch abschließend, aber hast du von diesen Akkordeon-Zeiten, wo du so angefangen hast in der Volksschule, ist dann noch immer irgendwas, was du bis heute mitgenommen hast quasi, also was du damals gelernt hast und was dich heute noch begleitet in der Musik?
Ja. Also das Akkordeon, das spiele ich nach wie vor. Ich komme nach wie vor vor. Und ich glaube, es ist eine gewisse Denkweise in der Musik. Also meine ganzen Melodien, die kommen, die sind aus dieser Zeit, auch wie ich von meinen Lehrern geprägt worden bin. Aber ich glaube auch viel Dynamik. Mhm. Weil mit diesem fetten Instrument kannst du halt sehr viel Dynamik machen. Und ich glaube, das kommt schon auch drauf. Oder sehr viel Aufbaus und Abflachungen. Und das habe ich mir sicher mitgenommen.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch.
Dankeschön.
Ich würde dir gerne zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen stellen, ja, wenn das okay ist. In welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Rwanda.
Welcher Film hat dich zuletzt verstört oder vielleicht auch tief bewegt?
Ich schaue keine verstörenden Filme. Ich werde traumatisiert von verstörenden Filmen. Schweigen der Lämmer habe ich gesehen, ich habe immer nur Albträume davon.
Das wird dann vielleicht auch irgendwann in deinen,
ja.
in deinen Songs landen.
Ja, wahrscheinlich.
Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen oder was hat dich irgendwie in letzter Zeit zum Nachdenken gebracht?
Zum Nachdenken belustigt hat mich Stephanie Sargnagel, Iowa.
Okay, das ist gut, oder?
Ja, das war okay.
Schon sehr cool.
Ich finde die lustig.
Gibt es quasi für dich ein schönstes Lied der Welt?
Das schönste Lied der Welt ist, also eigentlich ist ja das ganze Leben ein Lied, wenn man alles, was klingt, als Komposition zusammendenkt. Das ist wahrscheinlich das schönste Lied der Welt.
Soundtrack des eigenen Lebens vielleicht.
Ja.
Wenn man das so sagen kann. Ja. Was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Hoffentlich nicht zu viel Plastik. Und ich hoffe, Gefühle, die irgendwie zurückbringen zu einem Gefühl des Sinns.
Das ist schön. Plastik im Sinn von CDs und Platten und so, oder?
Ja, also Platten dürfen gern überbleiben, aber alles andere hoffe ich, dass ich nicht zu viel Plastik verursache.
Gibt es irgendeine Frage, die dir viel zu selten gestellt wird?
Oh Gott. Ja, mich fragt eigentlich nie wer, was ich geträumt habe.
Träumst du viel?
Ja. Immer, sogar wenn ich wach bin.
Vielleicht sind deine Songs so traumartig.
Vielleicht träume ich jetzt gerade.
Ja, wer weiß. Und hast du irgendwelche letzten Worte heute?
Dankeschön.
Ich sag danke.
Das war die Musikerin Sodel. Mein Name ist Philipp Dulde und was soll das alles, das ist mein Podcast. Ich wollte mich nochmal bedanken für all diejenigen, die beim Ö3 Podcast Award für was soll das alles abgestimmt haben. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn euch die Folgen gefallen und ihr den Podcast gerne hört, schreibt mir doch gerne eine Nachricht, empfiehlt ihm gerne weiter. Gebt irgendwie Bewertungen auf euren Lieblingsplattformen ab. Das hilft mir auch bei der Sichtbarkeit der Folgen. Und ja, gerne auch mal teilen oder so. Freut mich. Alles Liebe und bis zur nächsten Folge.